Eigentlich müsste jeder Tag bei uns voll überschäumender Dankbarkeit sein. Sie haben viel Grund zum Danken und wir wollen das heute an diesem Erntedanktag miteinander tun. Ich möchte Sie willkommen heißen und einladen, auch heute fröhlich und von Herzen einzustimmen in den Dank. Ich will Sie grüßen mit einem Psalmwort: Herr, wie sind deine Werke so groß und viel. Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Wir wollen miteinander von dem Loblied Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, 4 Verse singen. 234, die ersten 4 Verse, 234. Mächtiger Gott, unser lieber himmlischer Vater, aus unserem Mund kommen so viele Klagen und oft jammern wir. Und das ist uns leid, wo doch deine Güte uns umgibt. In der vergangenen Nacht, in den zurückliegenden Tagen, in allen schwierigen Augenblicken, selbst da, wo wir in Not und in Bedrängnis waren. Du bist besonders bei denen, die zerbrochenen Herzen sind und gehst den Leidenden nach in deiner großen Liebe. Aber Herr, du hast uns wunderbar versorgt. Du hast uns heute wieder den Tag geschenkt. Du gibst uns Kraft und Mut und Freude. Du hast uns mit äußeren Gütern überschüttet. Du hast den Frieden in unserem Land erhalten, obwohl wir doch selbst so oft Unfrieden um uns verbreiten. Wir wollen dir für deine Güte heute danken und dich bitten, dass wir dich doch viel besser kennenlernen. Stelle dich vor uns heute durch dein Wort. Rufe uns so ins Gewissen, dass wir aufwachen, umkehren von falschen Wegen und dir die Ehre geben. Wir wollen in der Stille alles dir sagen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Wir danken dir, Herr, denn du bist freundlich und deine Güte währt ewig. Amen. Jetzt haben wir dieses Buch, dann wollen wir ein Lied singen von diesen neuen Liedern, 867. Ein Lied der Freude auch über die Gaben Gottes, die uns begegnen im Sonnenstrahl, im Licht, in der Versorgung Gottes, in den Blumen, die blühen, in den Vögeln, die auf den Feldern singen. Und hinter allem steht der Herr, der uns in seiner Güte begegnen will. Hast du noch was? Jetzt schlagen wir die Nummer 882 auf. Wir wollen einen Psalm im Wechsel beten. Wir wollen das ab und zu tun. Ich bin gegen alle sturen Regeln. Wir wollen es immer beweglich und fröhlich und alles immer wieder in einer neuen Freude an unserem Herrn tun. Den Herrn anbeten mit den Worten des 95. Psalmes. Und wenn den ersten Teil immer die Männer lesen und den zweiten Teil die Frauen, den eingerückten Teil, miteinander. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken. Und lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen. Denn der Herr ist ein großer Gott. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht.
Und seine Hände haben das Trockene bereitet.
Kommt, lasst uns anbeten und knien.
Und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat.
Denn er ist unser Gott.
Und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand.
Und weil das so schön ist, wenn Sie mitwirken im Gottesdienst, möchte ich jetzt mit Ihnen etwas sprechen, was Sie alle einmal gelernt haben als die Grundsubstanz Ihres Glaubens. Was bekennen evangelische Christen von Gott, dem Schöpfer? Wir bekennen, dass wir an Gott glauben, den Vater, den Schöpfer Himmels und der Erde. Aber Martin Luther hat so eine wunderbare Auslegung im kleinen Katechismus gegeben. Und jetzt probieren wir einfach noch, was bei Ihnen hängen blieb. Denn das, was Luther uns da gelehrt hat, das umfasst heute ihr ganzes Leben. Und das hat eine Bedeutung auch am Ende des 20. Jahrhunderts. Wir wollen miteinander sprechen, so wie Sie es noch können. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Frau und Kind, Äcker, Vieh und alle Güter beschert, mich mit allem, was Not tut, für Leib und Leben, reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt. Und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohn all mein Verdienst und Würdigkeit, des alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewisslich wahr. Das ist ein Glück, dass für unser Leben nicht die europäische Gemeinschaft mit ihrer Bürokratie sorgen muss und dass der lebendige Gott sorgt. Und dann wird alles recht werden. Ihm können wir blind unser Schicksal anvertrauen. Jetzt singen wir vom Lied 230, ich singe dir mit Herz und Mund, die Verse 1 bis 7, auch in der Freude über all die Erntegaben unseres Herrn. 230, 1 bis 7. singen sie auch. Das Singen ist eine ganz wunderbare Hilfe, dass der Tag anders wird und dass anderes uns vor Augen steht. Und im Danken, da öffnet sich uns eine ganz neue Welt. Da wollen wir heute Abend davon reden. Um 18 Uhr beim Abendgottesdienst. Jetzt haben wir heute Morgen Matthäus 6, 19 bis 23 in der Bergpredigt. Matthäus 6, 19 bis 23. Wir hatten im letzten Jahr den Abschnitt, aber dann den von den Sorgen. Und so kommt es meist, dass man immer von den Sorgen redet. Und dies, was Jesus in diesen ersten Versen sagt, wahrscheinlich bei uns allen überhaupt nicht beachtet wird. Und Jesus hat uns ganz konkrete Befehle gegeben. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Das soll Vorschrift. Wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Dass Jesus da schon gewusst hat, dass die Kriminalität so schlimm wird in unserem Jahrhundert, nicht? Zu allen Zeiten so. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Zuerst. Dieser Tag soll ein großer Freuden- und Danktag sein. Wie hat uns unser Gott mit Gutem überschüttet? Wenn ich die Zeitung aufschlage oder die Fernsehnachrichten sehe, da werde ich immer überschüttet mit Horrorgeschichten. Aus dem letzten Winkel der Erde, wenn ich über alle Details informiert, ich kenne all die zerfetzten Toten und die, die auf Minen getreten sind und die Kriegsschauplätze und die Hungercamps und was weiß ich. Können Sie es überhaupt noch ertragen, dieses Bild, was Menschen zerstören? Ich weiß gar nicht, wie lange die Menschheit das noch aushält, immer in sich nur diese Schreckensbilder zu sehen. Es gibt ja kaum andere Nachrichten als schlimme Nachrichten. Gemeinheit der Menschen, Bosheiten, Intrigen und Macht, wie andere auf die Seite gedrückt werden, wie andere Unschuldige leiden. Und was macht unser Gott? Er lässt immer wieder über diese Unheilsplätze Gras wachsen. Ist nicht schön. Gehen Sie mal über die Minenfelder, steht außen noch ein Schild, Achtung, betreten, verwundert, wächst Gras und die Blumen blühen. Wenn unser Gott nicht immer wieder diese Welt überziehen würde mit all dem Glanz der Schöpfung seiner Herrlichkeit. Man könnte die Erde gar nicht mehr ansehen. Die Kriegsschauplätze nach ein paar Jahren ist alles überwuchert, herrlich grün. Menschen zerstören die Welt und unser Gott wird nicht müde, in diese zerstörte, zerrissene, leidende Welt immer wieder seine Herrlichkeit in seiner Schöpfung zu offenbaren. Neues Leben blüht aus den Ruinen. Zwei unserer Krankenschwestern von christlichen Fachkräften, die waren ja dort in der Nähe des Vulkans Pinatubo, in dem Lager Batang Morong, ein Flüchtlingslager für die vietnamesischen Bootsleute, die da gerettet waren, als der Pinatubo ausbrach. Es war so furchtbar, wie diese Asche sich über das ganze Gebiet senkte. Da sind ja die Häuser zusammengebrochen. Vielleicht einen halben Meter hoch lag diese Vulkanasche. Und diese Schwestern hatten sich so bemüht um diese Ureinwohner, die Aetas, die in der Nähe des Lagers wohnen, denen es noch viel dreckiger ging als den Flüchtlingen. Das sind negroide Stämme, schwarze Filipinos. Und das war furchtbar, als dort alles, was sie aufgebaut hatten, zerbrochen war und zerstört war. Sie haben ja noch durchs Opfer für ein paar hundert Mark einen Büffel beschafft. Vielleicht wissen Sie es gar nicht mehr damals. Und jetzt war alles aus und die Frauen waren ganz verzweifelt. Und wenn man heute hinkommt, wunderschöne Reisfelder, üppig alles grün. Und wenn man fragt, was ist denn los, wo ist denn die Asche, dann sagen ihnen die Leute, wir haben es gar nicht für möglich gehalten, die Vulkanasche war der beste Dünger für den Boden. Noch nie haben wir solche Ernten eingebracht. Wie jetzt? Da lernt man staunen. Man muss es so erleben, ganz unerwartet, wie Gott uns beschenken kann. In einem Augenblick, als man meint, es alles aus. Oder vor ein paar Tagen war noch mal das Bild in der Zeitung, wie unser so ein heimgegangener Vater Steb Care-Pakete austeilt. Haben ihn einige erkannt? Da waren so Kinder da dagestanden, da sehe ich mich ja noch einmal. Wie hat man damals das erlebt? Meine Frau hat damals die erste Schokolade ihres Lebens gegessen. Die war ganz Würmer waren aus den Nüssen raus. Die haben es rausgepult neben den Würmern und haben glückselig die Schokolade gegessen. Wahrscheinlich nie mehr so glückselig. In der Freude, so beschenkt uns Gott. So beschenkt uns Gott. Jetzt zuerst mal die Frage, warum können wir heute nicht mehr über den vielen Schätzen unseres Lebens danken? Warum können wir heute nicht mehr über den vielen Schätzen danken? Ist doch verbreitet, dass viele Menschen um uns her eigentlich sagen, ja, was soll ich denn danken? Ist doch selbstverständlich. Ich habe doch fleißig gearbeitet, ist doch das Wenigste. Und schließlich ist es alles so problematisch mit meinem Arbeitsplatz und meinem Verdienst und mit der Stabilität des Geldes und wohin das überhaupt treibt mit der Wirtschaftspolitik und wo das mit unserer Umwelt noch hingeht. Wir sehen ja lauter Probleme. Ist gut. Wir sind kritische Menschen geworden und nicht, dass ich meine, ich sei dagegen. Finde ich toll, dass Sie kritisch sind. Sie brauchen nicht primitiv Gott zu danken. Oberflächlich nicht und leichtfertig auch nicht. Seien Sie nur kritisch und fragen Sie nach, was ist denn bloß mit unserer Welt los? Wo ist denn die Güte Gottes in meinem Leben? Es wird heute sicher viele Leute geben, auch wenn sie mit anderen sprechen. Die können Ihnen viel erzählen, warum Ihnen gar nicht zum Danken zumute ist, warum Sie sogar voller Ärger und voller Erregung sind. Aber ich frage mich, ob wir wirklich kritisch sind. Richtig kritisch. Jesus war kritisch und hat gesagt, prüft einmal, was die Schätze eures Lebens, das, was ihr aufhäuft, euer Zahltag, euer Besitz, eure Häuser, was die überhaupt wert sind, wie stabil das Zeug ist, was ihr zusammentut. Und wenn er kritisch nachfragt, müsst ihr sagen, kein Wunder schimpfen wir so viel. Da ist eigentlich überhaupt nichts Bleibendes drin und nichts, was uns erfüllt. Und satt macht. Jesus redet zuerst davon, dass diese Schätze, die wir in diesem Leben gewinnen können, verderblich sind. Sie verderben. Sie gehen kaputt. Und Jesus redet von den Motten und vom Rost. Da könnte man auch von den Motten, von den Ratten sprechen, die alles zerfressen. Dann könnte man von der Entwertung sprechen und von dem, was alles kaputt geht. Und dann redet Jesus von den Dieben. Damals war das so, wo die Mauern gar kein tiefes Fundament im Boden hatten. Die Diebe mussten bloß unter der Mauer im Lehmhaus durchgraben. Und schon waren sie innen drin, haben alles rausgezogen. Aber heute ist ja erschütternd, dass man sich nicht sichern kann mit seinem Besitz. Wenn ich also an diesen schicken Häusern in Stuttgart vorbeilaufe, habe ich Mitleid und denke, Mensch, wie machen die Leute bloß das, dass sie in dieser extremen Wohnlage heute noch sicher leben. Und wenn sie dann noch ein paar schöne Wertgegenstände da drin haben, das wird gefährlich werden. In der dritten Welt ist man ja uns in einem voraus, in der Kriminalität. Und ich kann es Ihnen sagen, da hat man alles durchprobiert. Mit den Alarmanlagen hat man schnell gemerkt, dass das keinen Wert hat. Da heulen die Alarmanlagen, aber niemand läuft mehr. Und dann hat man den Nachtwächter hingetan, extra eine Person pro Nacht. Aber die Nachtwächter sind ja auch nicht dumm. Die Nachtwächter, die schlafen einfach, wenn ein Einbruch kommt. Denn wenn die Einbrecher kommen und die sind wach, oh, da geht es um Tod und Leben. Und am nächsten Morgen stehen sie ganz unschuldig da und sagen, Herr, ich habe geschlafen. Kein Schutz. Ein Bekannter, den ich neulich in Nairobi traf, der hat gesagt, als sie in mein Haus eingedrungen sind am helllichten Tag, 10 Banditen. Ich bin bloß auf meinem Stuhl gesessen und habe gesagt, bedient euch. Ich habe mich schön gehütet, noch was zu machen. Das Einzige, was man tun kann, um sein Leben zu retten.
Wir sind noch nicht ganz so weit, aber vielleicht wird es bei uns auch noch mal so werden. Was sind denn die Güter dieser Welt? Sie können uns nicht sichern. Sie geben uns auch keine Sicherheit, das ist das andere. Sondern sie machen uns nur begehrlich. Wir wollen immer mehr haben von diesen Gütern. Man kann sich ja gar nicht hinsitzen und sagen, so, jetzt ist mal gut, sondern man will es gleich wieder umsetzen und noch mehr gewinnen. Je mehr man hat, umso mehr will man. Und deshalb ist doch bezeichnend, dass natürlich wir heute in unserem Wohlstand viel, viel unglücklicher sind als die Millionen Menschen, die in den armen Gebieten der Welt leben. In den indischen Slums oder selbst in den Hungergebieten Afrikas. Was denken Sie, wie die heute ihre Loblieder singen und ihre Danklieder? Was man hat, das macht begehrlich. Jetzt muss ich mal ein Wort sagen. Ich reagiere da jetzt immer ein wenig empfindlich und allergisch, wenn man heute immer wieder sagt, das ist die Werbung. Stehen Sie auf, protestieren Sie, das ist doch ein Unsinn. Die Werbung macht uns doch nicht begehrlich. Auch 1944, 1945, wo es keine Werbung gab, hätte ich gern Schokolade gegessen. Auch ohne Werbung. Der Mensch will genießen und will Luxus und Eleganz haben. In Russland, wo es nie eine Werbung gab, früher im Kommunismus, wollte jeder ein Auto. Das Menschenherz ist doch das Begehrliche. Die Werbung, die kann noch ein bisschen Unterschiede machen, dass man sagt, ich kaufe lieber den, der 5 Türen hat, dieses Auto, oder ich kaufe das Auto, das ein bisschen schneller flitzt, oder die Farbe gefällt mir mehr. Man kann, so wie bei den Waschmitteln. Aber Sie waschen doch nicht Wäsche wegen der Werbung, sondern bloß noch welches Produkt Sie kaufen. Das kann die Werbung entscheiden. Ist doch nicht wahr, dass die Werbung die Begehrlichkeit weckt. Das ist so eine Ausrede des modernen Menschen. Sondern wir haben ein unerfülltes Herz. Und das haben die Strategen erkannt. Dann sagen wir, jetzt brauchst du noch mehr und noch was anderes und noch was Besseres. Und Sie wissen es doch. Und wenn man in die neue Wohnung einzieht, es hat sich gar nicht viel verändert. Und wenn man noch einmal mehr verdient und noch weiter reist, wird gar nicht so, dass man erfüllter wird. Und selbst Leute, die 56% ihres Einkommens versteuern müssen, das ist viel. Also versteuern müssen sie natürlich alles, aber 56% Steuern zahlen, das meine ich jetzt. Die sind vielleicht gar nicht glücklicher als der arme Student, der kaum über den Monat kommt. Das ist was Merkwürdiges. Dass dieses Geld mich gar nicht glücklich macht. Jesus sagt, wo ist dein Herz? Wo hängst du denn dein Herz dran? Jetzt fragen Sie ihn, was soll ich machen? Soll ich alles verschenken und den Armen geben und wie Diogenes im Fass leben? Nein, nein. Sie wissen doch, was Jesus meint. Sie sind Haushalter über alles, was Gott Ihnen anvertraut hat. Aber hängen Sie Ihr Herz nicht dran. Das ist ganz schwer. Haben, als hätte man nicht. Ein Haus zu haben und das Herz nicht dran zu hängen. Ein Auto zu haben und das Herz nicht dran zu hängen, wenn es gestohlen wird oder wenn es kaputt geht. Besitz zu haben und nicht traurig zu sein, sondern macht doch nichts, wenn es weggenommen wird oder wenn es verloren geht. Das Herz nicht dran hängen. Gott hat uns viel anvertraut, dann sagt er, wucher doch mit dem, macht was Gutes. Also warum wir heute so schlecht danken können, weil wir die Schätze falsch einschätzen, den Besitz falsch ansehen. Jetzt ein zweiter Punkt, wo lernt man denn das Danken? Wie lernt man denn das Danken? Ich finde das so schön, Frau Meier hat uns wieder die Sachen aus unserer Türkheim gestiftet, die herrlichen Dinge. Man will ja einfach stehen bleiben und die wunderbaren Gaben Gottes anblicken. Und doch sage ich heute am Erntedankfest, gucken Sie jetzt mal nicht hier auf die Gaben, nicht auf dieses Brot, sondern sehen Sie hinter all den Schätzen dieser Welt den Geber, den ewigen Gott, der Ihnen begegnet, der Sie überschütten will. Wir haben einen falschen Blick. Wir bleiben am Materiellen hängen. Schauen Sie dahinter. Vor ein paar Wochen war am Ausgang noch ein junger Vater, der wohnt auswärts, war früher in unserer Jugendarbeit. Und die Frau hat beim ersten Kind eine sehr schwere Geburt gehabt, einen Kaiserschnitt. Aber der Mann, der konnte kaum reden. Ich habe Gott erlebt. Wusste gar nicht, dass man da auch dabei sein darf, sogar beim Kaiserschnitt. Sagten, das Große, da ist ein Mensch geboren. Und da hat ein junger Mann heute erlebt,
der übrigens mit Immobilien handelt, erlebt, die großen Dinge kommen aus der Hand Gottes und die sind ein Wunder, da versteht man überhaupt nichts. Wenn Sie begreifen, wie viel, viel mehr in Ihrem Leben von Gott geschenkt ist, von Gott wunderbar Ihnen anvertraut und geschenkt ist, da werden Sie überhaupt nicht damit fertig, wie Gott Sie umgeben will mit allen guten Dingen. Und es ist so, dass die äußeren Dinge Ihres Lebens, auch die Reichtümer, oft Sie sogar abhalten, Gott zu sehen. Vielleicht auch Ihr Jammern, Kämpfen und Ringen. Was sagt Jesus? Ihr sollt einen Schatz im Himmel haben. Man kann sich den Himmel nicht kaufen, auch nicht mit Geld, auch nicht mit einer Geldspende. Das ist nicht gemein. Was ist der Schatz im Himmel? Und das ist größer als aller Reichtum Ihres Lebens. In der vergangenen Woche wurden wir ein Sterbebett gerufen. Lieber Bruder, der hier immer viel saß in unserem Gottesdienst, unser Bruder Hermann Mast. Und dann sprachen wir. Und was ganz selten auch bei unseren Gemeindegliedern vorkommt, da konnte man unbekümmert reden vom Heimgehen, vom Sterben. Bei den meisten darf man es gar nicht sagen. Und dann erzählten sie beide noch und sagten, aufs Enkele kam und sagte, Opa, ist doch schön, wenn du jetzt in den Himmel darfst. So ist es, hat er gesagt. Ein Schatz im Himmel, ich habe einen Herrn, der mich liebt und dem ich gehöre. Was sind alle Reichtümer dieser Welt? Und es hängt natürlich zusammen, dass wir kaum mehr über die Ewigkeit sprechen. Und viele Menschen gar nicht mehr nachdenken, dass sie nur noch eine ganz begrenzte Zeit auf Erden leben. Weil sie so erfüllt sind mit Sicherung ihres Lebens. Und man kann sein Leben nicht sichern. Die Versicherungen leben zwar von der Angst um die Sicherheit, aber was kann denn eine Lebensversicherung schon in ihrem Leben sichern? Sie kann den Tod abfedern, aber nur für die Zurückbleibenden. Aber für sie überhaupt nicht. Sie sterben genauso wie ohne Lebensversicherung. Und bei der Krankheit kann es auch nur die Kosten abfedern. Das ist schon ein Stück. Ich bin nicht gegen Versicherungen. Aber dass wir uns gar nicht mehr damit beschäftigen, aber was ist dann in der Krankheit, wenn mir Leib und Seele verschmachtet, was habe ich als Schatz im Himmel, was habe ich, wenn ich sterbe und wenn all die Güter, selbst meine Versicherungspolice mir nichts mehr bedeuten kann, was habe ich denn als Schatz im Himmel? Nur was du dem Himmel lebst, dir von Schätzen dort erstrebst, das ist Gewinn. Und jetzt ist die Frage, jetzt, wie sieht das aus, wenn junge Leute heute sich auf die Prüfung vorbereitet, wenn man Lebensplanungen macht? Sie brauchen nicht das Kind mit dem Bad ausschütten, aber dass sie in all dem, wo sie mit Geld umgehen, mit ihrer Karriere umgehen, wo sie Häuser bauen, sagen, aber meine Heimat ist im Himmel. Und ich will das in der richtigen Relation sehen, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Und das Große ist, dass mein Name ins Buch des Lebens geschrieben ist. Das kriege ich nur gratis. Aber das ist der Schatz jeden Tages, der mich hält und der mich fröhlich macht. In der Bibel stehen so tolle Geschichten drin vom Geld. Oft ist er auf engstem Raum das ganz nah beieinander. Der Prophet Elisa, ein Mann Gottes, hat einen Diener namens Gehasi. Und da kommt der General Naaman aus Syrien und er wird wunderbar vom Aussatz geheilt. Und dann kommt er noch einmal zurück in das kleine Prophetenhäuschen und geht auf den Propheten zu und drängt ihn, die Bezahlung anzunehmen. Ganze Säcke von Silber und Gold, erzählt die Bibel. Ich glaube, den Schreibern ist auch noch mal das Wasser im Mund zusammengelaufen. Und kostbare Feierkleider, es waren ganz wahnsinnig schicke Anzüge, würde man sagen. Und was sagt Elisa? Das müssen Sie im Wortlaut wissen. So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Der Abraham hat einmal, als der König von Sodom ihm so eine Offerte gemacht hat, sagte, keinen Schuhbändel will ich. Sind Sie so frei von allen irdischen Verlockungen? Keinen Schuhbändel, was mir nicht Gott der Herr schenkt, will ich nicht. Und wenn die Welt mir nachläuft und mich mit Geschenken überhäufen will, nichts will ich. Und der Diener Gehasi, der hört das hinter der Tür. Der sagt, das gibt's ja nicht. Ein bisschen Geschäftssinn braucht man. Dann jagt er dem Naaman nach. Und hinter der Kuppe des Berges, so schön, wenn man es Kindern erzählt, wo es der Elisa nicht mehr sehen kann, sagt er zum Naaman, dem General, mein Herr sendet mich, er lügt. Und sagt, da sind jetzt Gäste gekommen, Prophetenschüler, und die brauchen dringend ein bisschen was. gib mir doch noch ein paar Feierkleider und ein bisschen Geld. Und dann drängt der Naeman den Gehasi, mehr zu nehmen, als er erbeten hat. Geht nach Hause, versteckt er schnell irgendwo im Keller und kommt hoch und dann sagt Elisa, ich sah dich. Und am Ende hängt der Aussatz an dem Gehasi, der einst bei dem Naeman war. Wissen Sie, dass wir mit allen irdischen Gütern betrogen sind? Wir sind betrogen. Und rede jetzt nicht nur von der Korruption oder was auch unter uns sich breit macht, sondern dass ihr Herz nicht nach den Gütern der Welt trachtet. Der alte Hofprediger Storr hat vor 250 Jahren den Leuten den Satz eingeprägt. Haltet es für eine Last, nicht für eine Lust, wenn ihr mehr habt, als ihr braucht. Haltet es für eine Last, nicht eine Lust, wenn ihr mehr habt, als ihr braucht. So schwierig, das richtig vor Gott zu verwalten. Und hängt euer Herz nicht daran. Prüfen Sie sich, wo sind Sie mit Ihrem Herzen gebunden? An Ihren Wunschträumen und die ziehen Sie hinunter. Da stehen viele Geschichten, wie bei Gehasi, die uns an die Welt binden und die uns letztlich für Gott unbrauchbar machen. Und das beste Beispiel haben Sie an unserem deutschen Volk, von dem ich immer sage, es ist das Reichste der Welt, aber am weitesten weg von Gott. Wie steht es mit uns Christen? Noch das Letzte, wir brauchen ganz stabile Wertanlagen. Ganz stabile Wertanlagen. War schon ein Schock, als unsere Hausbank um die Ecke plötzlich 75 Millionen Miese in der Bilanz hatte. Oder wenigstens die Gefahr. Und die Sillenbucher haben es nochmal 10 Millionen höher geschraubt mit ihrer Bank. Das ist ja heute so, dass selbst die Banker nicht mehr ganz sicher sind. Und vorhin vor dem Gottesdienst traf ich unseren Börsenmakler, der da im Auftrag einer Bank an der Stuttgarter Börse arbeitet. Ich sage, wie geht's? Sagt er, rauf und runter. Rauf und runter. Es gibt nichts Stabiles. Es gibt nichts. Es kann Sie niemand vor einem großen Crash bewahren. Wir haben leider keine Zeit. Sonst hätten wir jetzt den jungen Leuten mal erzählen müssen, wie das war in der Inflation. Viele von uns haben zweimal miterlebt. Das müsste doch eine Lektion sein, die wir den Enkeln noch vererben. Ich hatte gerade bei der Währungsreform Geburtstag und meine Oma, lieb wie sie war, schickt mir einen 10-Mark-Schein. Und die Post, wie sie immer war, liefert das Paket verspätet aus. Hätte ich es vor der Währungsreform bekommen, am Freitag oder Samstag, hätte ich noch mit der alten Reichsmark für 10 Mark einkaufen können. Für mich als Kind unvorstellbar. Ich hätte es auch anmelden können, dann hätte ich eine neue D-Mark dafür bekommen. Aber weil es bei der Post lag, war es nur ein Fetzen Papier. Und das ist eine Lektion für mich. So viel Wert steckt drin. Nicht erst, wenn der Ecu kommt. Sondern das steckt in all den Gütern dieser Welt drin. Der Appetit kommt vom Essen und je mehr man von den Gütern hat, das ist ja interessant, dass Menschen in der Freiheit oft viel mehr leben. Nein, wenn man in Gott satt ist und in Gott geborgen ist. Der Prediger Louis Harms, ich habe viel bei alten Predigern gelesen, die haben noch viel schärfer darüber gepredigt. Louis Harms sagt, wenn du Eisenbahn fahren willst, liest du Fahrpläne. Lies doch den Fahrplan, wie man in den Himmel kommt. Keine Schätze auf der Welt haben. Die haben Fraktur geredet. Die haben gesagt, ihr kennt euch aus, wie es in Asien und Afrika aussieht. Wisst ihr auch, was im Himmel zählt? Richtet euch drauf ein. Was lebt ihr denn so als satte Weltbürger? Und damals hatte man noch nicht so viel Wohlstand wie heute. Oder er sagt einmal, wenn du die ganze Welt besitzen würdest, weißt du, was das Gefühl wäre, wie wenn du eine Erbse in einen Sack werfen würdest? Mehr nicht. Du fühlst dich genauso leer wie vorher. Besitz gibt keine Erfüllung. Das wissen ja die Reichen unter uns. Aber es gibt so viele andere, die mit ihrem neidischen Blick meinen, wenn man so weit wäre, wäre es eben doch was. Ja, wie kann ich dann mein Leben überhaupt sichern? Wie kann ich denn mein Leben überhaupt sichern und wie kann ich denn das... Wo kann ich denn stabil mein Leben haben? Es gibt überhaupt nichts so Stabiles, wie wenn ich unter der segnenden Hand Gottes lebe. Wenn er mich täglich führt und ich meine Geschicke in seine Hand lege. Und jetzt ist ja interessant, das erleben immer nur Leute wahrscheinlich in großer Armut. Und darum können wir jetzt auch nur Geschichte von den Hungerjahren erzählen. Ich weiß noch, was für mich... Der ich damals als sechsjähriges Kind in Stuttgart im Westen lebte, 1945, am 1. Oktober, wo man nicht wusste, was morgens auf dem Tisch steht. Und wo wir gesungen haben, dass Gott bei geringem Mahl rote Wangen schenkt. Und der Herr hat uns durchgebracht. Aber man kann das Glauben so schlecht machen, wenn man so dicke Kontenbücher hat. Und da liegt der Fluch drin. Ich habe neulich mit einem jungen Mann hier gesprochen, der hat mich angesprochen, Sie kennen ihn nicht, und sagte, ja, ich kriege gerade Anstellung als junger Theologe, hätten Sie für mich, sag ich, hab. Wir suchen dringend von Südsudan und von Mosambik eine ganze Reihe von Theologen. Er hat gesagt, ja, ich habe einen Job in der Wirtschaft. Er sagt, jetzt müssen Sie überlegen, was Ihre Berufung war. Er sagte, ja, wegen den Kindern. Sagen Sie nicht Kinder. Fragen Sie sich, was ist Ihr Glauben in den schwierigen Situationen Ihres Lebens? Vertrauen Sie Gott? Das ist bei Theologen schon schwierig. Ob dann der Job in der Wirtschaft nicht besser ist und sicherer. Wo ist Ihr Platz? Und jetzt, wo ist bei Ihnen das Glauben verlangt? In der Krankheitsnot, in der Schwachheit Ihres Lebens, im Sorgen? Afrika, in einem der ärmsten Gebiete im Tschad ist das passiert, dass ein Mann morgens in den Gottesdienst kam und da trägt man immer zusammen, wofür können wir denn danken? Und alle nehmen Anteil, es wäre auch schön, wir hätten heute das so zusammengetragen, aber sie sind so schüchtern, dann wage ich es nicht. Und er kam ganz begeistert und hat gesagt, ach, ganz Tolles passiert, mein Fahrrad wurde gestohlen, preis den Herrn, Halleluja! Die anderen guckten ihn ganz komisch an und sagten, wie bitte? Dein Fahrrad wurde gestohlen, warum preisen? Und er sagte, ja, ich bin doch bei der Post angestellt und mein Chef sagte immer, du hast ein Fahrrad, dann musst du 14-tägig Dienst machen am Sonntag. Und jetzt ist mein Fahrrad gestohlen, jetzt kann ich jeden Sonntag in Gottesdienst gehen. Preis den Herrn. Da hat einer gemerkt, was die stabilste Wertanlage seines Lebens ist. Und müssen Sie wissen, was in Afrika ein Fahrrad bedeutet, mehr als bei uns ein Mercedes 500 mit Cabrio. Da müssen Sie wissen, was der Wert des Lebens ist. Vielleicht passiert in Ihrem Leben etwas, dass Sie sagen, ich bin bitter enttäuscht, mir hat Gott was durchgestrichen, aber seitdem habe ich Zeit fürs Eigentliche. Und das kann passieren, dass Gott manchmal in unserem Leben hart mit uns umgeht und uns dann wunderbar reich beschenkt. Stabilste Wertanlage, was schenkt Ihnen Gott? Er redet zu Ihnen, sagt, siehst du meine Liebe, wie ich dich versöhnen will, dein Leben reinigen will, heiligen will. Das ist doch der Schatz. Das ist die einzige Sicherheit, die dein Leben tragen kann. Und auch wenn unsere Gesundheit angeschlagen ist, wenn wir viel klagen und jammern könnten, da wo andere schimpfen, da können wir sagen, aber Herr, deine Gnade weicht nicht. Ich erzähle ja Ihnen immer so gern, und das soll das Letzte sein von unseren Mitarbeitern, das ist vielleicht schon etwas Tolles, wenn heute hochqualifizierte Fachleute, Ärzte, Computerspezialisten, Handwerker und was weiß ich, für ein Taschengeld, für mehrjährige Einsätze in ein ganz großes Notgebiet gehen, ohne Sicherheit. Und sie erleben eine Erfüllung, wie man es größer nicht denken kann. Und da schrieb die Monika Hahn in einem Brief, wie kritisch es jetzt wieder geworden wird, in 14 Tagen mehr hören, wenn die Wilma Grützen unter uns ist, wie jetzt die UN, weil sie kein Geld mehr hat, natürlich am ersten im Südsudan die Flüge spart, die Islamregierung die Transporte für die LKW stoppt und wie jetzt alles ganz kritisch wird und sie sitzt in der Falle drin und dann schreibt sie unten, 5. Mose 31, seid getrost und unverzagt, das ruft die uns zu. Fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen, denn der Herr, dein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun, noch dich verlassen. Das ist die Sicherheit. Die einzige Sicherheit, mit der Sie leben können, und dafür wollen wir heute danken, am Erntedank. Und Gott gibt uns noch viel mehr drüber hinaus, als wir bitten und verstehen. Amen. Wie groß ist des allmächtigen Güte? 485, 1 und 2 und 4 und 5.
Du barmherziger und treuer Herr, du hast noch nie einen fallen lassen, der dir vertraut hat. Und all deine Zusagen, die so konkret sind und auch so alle unsere Sorgen betreffen, die kannst du nicht brechen. Du wirst dein Wort erfüllen und einlösen, auch jetzt in all den Sorgen, die vor uns stehen. Herr, vergib uns, dass wir viel irdische Dinge wichtiger nehmen als dich. Das ist der Grund. Und das ist uns Leid und das ist Sünde. Dass wir manches so ernst nehmen, unser Herz dranhängen, wo doch du willst, dass wir nur an dich dein Herz hängen. Vielen Dank, dass wir viele wunderbare Erfahrungen mit dir machen dürfen. Wir wollen jetzt auch für alle bitten, die in großer Not der Krankheit und auch durch Schmerzen und Leibesnöten oder auch Wirtschaftsnöten und Berufsschwierigkeiten und Prüfungsängsten auf dich harren. Gib ihnen ganz neue Freude an dir und hilf uns immer mehr, dass wir dein Wort auch so verstehen, wie du es meinst. Ganz konkret und praktisch, dass wir unsere Schritte gehen können durch dieses Leben, auch in die kommende Woche hinein, unter deiner segnenden Hand. Wir wollen dir noch einmal danken, dass wir über jeder Mahlzeit dich preisen dürfen, über jedem Zahltag, über all dem Geld, das du uns schenkst, über dem Frieden, den wir haben, über jedem Sonnenstrahl, über all der Freude unseres Lebens. Und wir bitten, dass doch auch das, was wir in deinem Namen geben, Frucht trägt. Sei jetzt bei all denen, auch in deiner Gemeinde, die dort in diesen Ländern der Armut und der Angst und der Schrecken leben, dass sie deine Hilfe mächtig erfahren und viel Gutes wirken können in deinem Namen. Du kannst auch unsere kleinen Gaben reich segnen und viel Frucht schaffen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte nochmal Platz. Ich freue mich, dass wir so viele Unternehmungen jetzt haben. Auf dem orangenen Zettel sind sie aufgeführt. Wanderungen, Ausflüge. Und ich freue mich einfach, wenn Sie sich anschließen zu dem Ausflug, dem Tagesausflug. Da liegt hinten noch ein Zettel in der Ablage. Und studieren Sie das mal und gehen Sie einfach in die Gemeinschaft hinein. Und warten Sie nicht noch, dass Sie einen rüttelt und schüttelt, dann benutzen Sie es. Nehmen Sie den orangenen Zettel mit, der wird am Ausgang nochmal ausgeteilt für die, die ihn vorhin nicht bekommen haben. Und all das da, das sage ich jetzt nimmer. Mir ist bloß ein schlimmer Fehler passiert. Ich habe beim Schreiben der Aushangzettel unter Gemeindeplatzankündigungen natürlich noch nicht in Fleisch und Blut Intus gehabt, dass am Dienstag Feiertag ist. Am Dienstag sind keine Veranstaltungen, kein Bibeltraining, kein Altenbibelstündler, keine Gebetsgruppen. Das ist noch mal Wissen. Vielleicht merke ich es noch in ein paar Jahren, dass das jetzt ein Feiertag ist, am Dienstag. Alles, aber steht im Notizenzettel nichts davon drin. Deshalb da habe ich bis jetzt noch keinen Fehler entdeckt. Wir haben die neuen Gesangbücher, wenn Sie die an Ihrem Platz einfach liegen lassen. Das ist das Allerbeste, wenn Sie die roten Gesangbücher als hinten wieder einstellen können. Nicht oben drauflegen, sonst kann man die Blätter nicht mehr mitnehmen. Das sind alles wichtige Blätter. Sondern wieder da einstellen, wo Sie es geholt haben. Dann können die, die zum zweiten Gottesdienst kommen, es wieder mitnehmen. Da war jetzt offen Engpass. Und der liebe Mesner, der hat oft, ach, da ist ja kaum mehr zum Mittagessen gekommen, sondern bis die alle wieder eingesammelt haben. Wenn Sie einfach wieder hinten einstellen, das ist eine große Hilfe. Die Bibeln bleiben an den Bänken und die neuen Gesangbücher, aber die roten Gesangbücher stellen wir wieder zurück in den Schrank hinein. Dann helfen Sie uns sehr, dass die nachher im zweiten Gottesdienst alle wieder eins finden können. Noch ein Wort zu unserem Opfer.
Wir haben ja viele Aufgaben, auch in den Notgebieten, auch die Landwirte, die in den Hungergebieten da helfen, dass wieder richtig angebaut werden kann. Wir haben gerade von Hilfe für Brüder eine Aktion, wo wir im ehemaligen Jugoslawien helfen. Die Europäische Evangelische Allianz hat den Johannes Neudeck, der dort unten die ganzen Hilfen organisiert, auch in Verbindung mit den kleinen evangelischen Christengemeinden. Er hat einen tollen Helfer mit dem Sohn vom Staatssekretär Waffenschmidt, der auch dort unten arbeitet. Und die haben gerade bei uns gesagt, sie bräuchten dringend Mittel und sie würden Kartoffeln liefern. Was ganz einfaches Grundnahrungsmittel in Jugoslawien. Wir wollen da tüchtig helfen, auch von Hilfe für Brüder, wenn wir so die Not vor unserer Haustüre haben. Das ist ein Kanal, wo wir wissen, dass alles an die Menschen, an die Flüchtlinge und an die Notleidenden unmittelbar ankommt. Getauft wird heute um 11.45 Uhr in einem Taufgottesdienst Tobias Landenberger, Schilfweg 16. Und nun will der Herr seinen Segen auf sie legen. Er will mit ihnen sein. Und er will sie in all den Schwierigkeiten der Woche, die vor ihnen liegen, auch das erfahren lassen. Er will um sie her sein, auch wenn sie nicht mehr weiter wissen. Und er will zu ihnen reden und will sie aufrichten und erquicken. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.